Breitband-Topic.
Die Zukunft ist da. Nicht nur, dass Roy Batty, der Nexus 6-Replikant aus dem Science-Fiction-Epos Blade Runner, gestern geboren wurde, Inception-Date 8. Januar 2016, sondern es scheint jetzt endlich auch mit den Virtual-Reality-Brillen loszugehen.
Genau, auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas ist die künstliche Realität großes Thema nämlich und das schon lange angekündigte Oculus Rift, die bekannteste Virtual Reality Brille, die ist serienreif. Vor 3 Tagen wurde das Endkonsumentenmodell vorgestellt. Für die schon lange angekündigte Datenbrille werden stolze 699 Euro verlangt.
Was ist das Besondere an Virtual Reality? Wodurch entsteht eigentlich der Effekt, mittendrin zu sein? Über Einsatzmöglichkeiten, Chancen und Risiken der Virtual Reality Headsets sprechen wir gleich. Vorher aber hören wir in einen Selbstversuch hinein. Max von Malotki und Christian Möller spielen Virtual Reality Games.
Ich sitze an der Straßenecke, ich kann nicht rumlaufen in der virtuellen Welt, aber ich kann den Kopf bewegen. Ich kann hin und her gucken, wenn ich nach hinten gucke, dann sehe ich Hochhäuser.
Und was gibt's vorne?
Vorne ist eine Straße, Autos fahren vorbei, gegenüber sind Läden und Geschäft, wo die Fenster so mit Brettern vernagelt sind. Es sieht insgesamt nicht nach einer sehr guten Gegend aus.
Und so ein bisschen ist das natürlich auch die Erklärung, dass du als Obdachloser da rumsitzen kannst, weil es schickt dich da keiner weg. Es gibt keinerlei Grund, dich zu verscheuchen.
Genau, das ist mein Job hier in diesem Game, meine Aufgabe. Ich bin ein Obdachloser, ich sitze an der Straßenecke, ich bettel um Geld bei den Fußgängern, die vorbeigehen. Volker Zerbe, einer der Entwickler des Games, hat mal das Prinzip erklärt.
Also es geht darum, dass man jetzt hier einfach Leute angucken kann, Leute mit seinem Blick fixieren kann und nach einem Zufallsprinzip wird dann entschieden, wie die Person auf einen reagiert.
Und wie reagieren die Leute?
Ja, die meisten ignorieren mich, gucken ziemlich durch mich durch eigentlich und gehen total ungerührt weiter.
Ja, der geht weiter.
Naja. Ja, ist für länger angelegt, das Spiel.
Macht so den Eindruck, kommt wieder jemand? Ah, da hinten kommen welche. So, der gibt mir jetzt was. Den gucke ich mal einfach an. Hallo? Ich glaube, die hat die mir jetzt was gegeben? Hat die mir Geld gegeben? Wow.
Das heißt, Immersion, was die Spielwelt anbelangt, funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut.
Ja.
Und das, obwohl, also wenn man sich das anguckt, das war jetzt auch noch die erste Generation der Brille, die wir da hatten. Die Grafik ist nun wirklich nicht ausgefallen.
Ja, die ist nur so mittel. Aber dadurch, dass ich eben dieses Ding aufhabe und nicht nur auf den Bildschirm gucke, sondern ich kann den Kopf bewegen, ich kann mich umgucken, bin ich wirklich da. Und es war ziemlich krass, als ich die Brille dann wieder abgesetzt habe.
Es ist alles auf einmal ganz nah dran und noch klarer als früher eine Erweiterung unseres Körpers, sagt Katharina Tillmanns vom Cologne Game Lab.
Die Extension of Man, ne, die Medium als Erweiterung des Menschen und so weiter, das sind ja sehr naheliegende Theorien, die immer wieder berufen werden, aber in dem Fall einfach ganz klar werden. Marshall McLuhan, der sich darauf beruft, dass während seiner Zeit eben das Fernsehen ein Tor zur Welt ist und wir damit sozusagen eine weitere Erweiterung des Blicks bekommen. Das wird in Form der Virtual Reality Brille natürlich ganz offensichtlich, denn es ist eine Erweiterung unseres Auges. Es wird ein Auge vorgeschaltet und es wird uns ein neuer Körper vorgeschaltet. Und in dem Sinne ist das, denke ich mal, die Perfektion seiner Theorien in dem Sinn.
Die Immersion ist tatsächlich überwältigend. Wie Yigal Bloch zum Beispiel von den VR-Nerds aus Hamburg beschreibt, bei einem Game, was jetzt nicht unbedingt ein Serious Game ist, ist das nochmal ein ganz anderes Kaliber.
Man landet auf einem Planeten, das ist ein Spiel, es heißt Crashland. Man landet auf einem Planeten, ist da in Not gelandet und dann muss man sich zurechtfinden. Man steht also quasi erstmal auf diesen Wüstenplaneten und dann kommen von den Seiten irgendwelche Spinnen und Monster, die so groß sind wie man selber. Und das kommt halt auch gerade in der Virtual Reality sehr gut rüber, dass diese Ausmaße, das sind halt nicht kleine Monster oder große Monster, aber man wirkt wirklich doppelt so groß wie ich oder halt auch mal 10-mal so breit.
Ja, man ist in dieser Umwelt drin und man guckt nach oben und man reckt den Hals und so. Also das ist halt tatsächlich eine ganz körperliche Reaktion, dass man auch diese Größenverhältnisse wirklich spürt.
Ja, es muss aber auch nicht immer überwältigender sein. Ich meine, manchmal hilft es auch schon, sich so an alte Erzählformen zu erinnern.
Mittlerweile ist es ja so, dass man in Spielen irgendwie mit 60 km/h läuft und irgendwie springen kann wie der große Weltmeister und sowieso alles bunt und schnell und poppig und actionmäßig. Und jetzt sind halt Erfahrungen, die erleben so eine Renaissance, wo man sich ruhig bewegen kann, wo man einfach langsam Sachen einfach erkundet und das wirklich auch Spaß macht.
Ach, das Zen unter den Medien quasi. Ja, ich weiß nicht, vielleicht stehen wir wirklich vor der Geburt eines neuen Mediums.
Ja, oder es müssen sich alle übergeben und keiner will es benutzen.
Aber ganz offenbar macht das Spaß, mit Oculus Rift und anderen Virtual Reality Headsets Games zu spielen. Zumal die Anfangsschwierigkeiten, nämlich so eine Art Reisekrankheit, weil Augen und Körper Unterschiedliches wahrnehmen, die sollen jetzt auch der Vergangenheit angehören.
Über das Besondere an Oculus Rift und Co. haben wir vor der Sendung mit Linda Rath-Wiggins gesprochen, Datenjournalistin und Expertin in Sachen virtuelle Realität. Wir wollten als erstes von ihr wissen, was alles in den VR-Brillen steckt. Sind sie nur ein weiteres Spielzeug für Gamer oder können sie mehr?
Also da gibt es ja schon einige Beispiele, vor allem aus den USA, aber auch immer mehr aus Europa kommt, wo man sieht, wie man journalistische Produkte in VR einsetzen könnte. Eines dieser Hauptbeispiele ist Emblematic Group von Noni de la Peña, wo Events im Endeffekt rekonstruiert werden, damit der Nutzer, der Enduser im Endeffekt da nochmal reingehen kann und ein bestimmtes Event nachempfinden kann. Also beispielsweise gibt es ja dieses eine Beispiel Hunger in L.A., wo Leute in so einer Essensausgabe, vor so einer Essensausgabe stehen und der Nutzer kann jetzt da quasi rein, ist quasi live mit dabei. Und dann sieht man in dem Beispiel, dass ein Mann zusammenbricht. Also diese empathische Ebene ist hier auch interessant. Also wenn man sich die Videos auf YouTube anschaut, wo man sieht, wie die Leute darauf reagieren, dann hat man auch gesehen, dass die Leute tatsächlich nach unten gehen und dem Mann irgendwie helfen wollen. Was ich ganz spannend finde. Ne? Und für den, also jetzt im journalistischen Bereich ist da natürlich auch die Gefahr, dass die Empathie vielleicht eine zu große Rolle spielt. Da müssen, glaube ich, noch ganz viele neue Sachen ausprobiert werden, um zu schauen, wie weit darf man da als Journalist überhaupt gehen. Aber das ist ja zum Beispiel so ein ganz bekanntes Beispiel, wo es im journalistischen Bereich genutzt wird.
Also der Mehrwert ist erstmal der, dass man nicht mehr so drauf schaut, sondern dass man Teil einer Geschichte wird.
Genau, genau. Also der Nutzer ist im Endeffekt ein Akteur in der Szene. Und da ist es jetzt auch spannend zu sehen, welche neuen Beispiele da dann rauskommen werden. Also inwiefern wird das genutzt und wo ist der Mehrwert für den Nutzer, dass ich mir tatsächlich eine Brille aufsetze, die vielleicht ein bisschen schwer ist. Kann auch sein, dass es mir dann irgendwann schwindelig wird. Wo ist der Mehrwert für mich als Nutzer, dass ich tatsächlich diese Brille aufsetze und eine virtuelle Realität erfahre.
Wirkt so, als könnte man da im journalistischen Bereich auch ganz schön manipulieren, oder?
Absolut, absolut. Und dann sieht man aber auch, dass beispielsweise BBC hat und auch Al Jazeera, die haben schon so ein paar Experimente veröffentlicht, wo quasi Live-Berichterstattungen getätigt wurden. Also ich bin zum Beispiel bei einer Demonstration live mit dabei. Ne? Also das ist jetzt nicht wirklich live, aber ich bin mittendrin. Und auch da muss man gucken, löst das nicht zu viele Emotionen aus, die dann der Journalist in dem Sinne quasi nicht mehr kontrollieren kann. Ne? Also solche Geschichten wären interessant.
Wie ist das denn praktisch? Also da ist ein Journalist vor Ort in so einer Demo, hat irgendwie eine Kopfkamera oder sowas und die würde dann auf die Brille übertragen werden, wo man dann zu Hause in seinem Wohnzimmer zum Beispiel sitzt oder steht und ja die Illusion hat, man wäre bei der Demo dabei.
Genau, genau. Hier muss man vielleicht auch nochmal unterscheiden, also was ist eigentlich VR? Ne? Auf der einen Seite gibt es eben die 360-Grad-Videos, die ich als Nutzer irgendwie erfahren kann. Und auf der anderen Seite gibt es die computergenerierten Welten, die ich zum Teil auch sehr detailliert bauen kann, wo der Nutzer potenziell auch viel mehr Möglichkeiten hat, also tatsächlich von Raum zu Raum zu gehen und mit bestimmten virtuellen Objekten irgendwas zu machen. Das wird natürlich bei 360-Grad-Video nicht möglich sein. Aber genau, also es sieht dann so aus, dass man 360-Grad-Kameras nimmt, die das dann aufnehmen. Dann nutzt man eben so ein Stitching-Programm und dann packt man das zusammen, sodass der Nutzer dann die Möglichkeit hat, da drin zu sein.
Wirkt auch so als ein gutes Tool, was man sich im Tourismus ganz gut vorstellen
absolut,
kann, oder?
Absolut. Architektur, Tourismus, das sind auch so ganz klassische Beispiele, wo ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren viele Experimente sehen werden, beziehungsweise die auch schon da sind. Und jetzt ist es eben auch interessant, gerade auch mit der Oculus, zu sehen, wie die Nutzer auf die Endgeräte tatsächlich reagieren. Also auf der einen Seite ist die Frage, haben die Nutzer Bock, so viel Geld dafür auszugeben oder werden sie eher auf die Google Cardboard zurückgreifen, die ja irgendwie nur 10, 20 Euro kosten. Ne? Möchten die Nutzer eher zu Hause sein und dort die virtuellen Welten erleben oder möchten sie das eher im mobilen Bereich, also irgendwie in einer S-Bahn oder so sehen? Das wird ja ziemlich spannend über die nächsten Jahre zu sehen.
Es wird bereits von einem zu exzessiven Eintauchen in diese virtuellen Welten gewarnt. Ist da was dran?
Ja, ist die Frage. Also man kann das natürlich pessimistisch sehen. Man kann auf der anderen Seite aber auch sich vorstellen, dass in der virtuellen Welt später man wieder in eine soziale Welt reingeht. Ne? Also dass man sich dann dort meinetwegen trifft. Also ich glaube, es entsteht tatsächlich eine Entgrenzung der Lokalität. Aber es kommt natürlich darauf an, was ich dann tatsächlich mir anschaue. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Konstrukte Realität und virtuelle Realität das tatsächlich aufweichen werden und dass man das dann neu definieren muss.
Wie aufwendig ist das denn eigentlich, so eine Welt zu erschaffen, die man dann mit der Brille erleben kann? Das muss ja unglaublich viele Details mit einbeziehen.
Also es kommt natürlich immer darauf an, wie detailliert ich da tatsächlich die Welten konstruieren möchte. Aber grundsätzlich ist es schon erstmal aufwendig, vergleichsweise aufwendig, so eine Welt aufzubauen. Also ich habe erstmal einen 3D-Designer oder Modellierer, der diese Welten entwickelt und dann geht das rüber in eine Game Engine, wo ich die Navigierungspunkte, die Steuerungspunkte erstmal definieren muss. Also ne, als Nutzer, wo kann ich hingehen und was passiert, wenn ich an bestimmten Punkten bin? Und das wird dann kompatibel gemacht für die verschiedensten Endgeräte. Und auch hier ist es wieder interessant zu beobachten, wie sich das in den nächsten Monaten, Jahren weiterentwickeln wird. Also schaffen es die Journalisten zum Beispiel oder die Medienunternehmen insgesamt, dort einen etablierten Workflow zu erstellen, wo es recht einfach und recht schnell funktionieren wird, dass man eben diese virtuellen Welten bauen kann und publizieren kann. Ein Beispiel bei Emblematic Group wieder, die hatten so einen Fall, wo sie den Trayvon Martin Fall in den USA nochmal rekonstruiert haben. Und die haben eben auch gesagt, die haben das versucht, so schnell wie möglich zu publizieren, damit eben auch dieser News-Charakter noch bestehen bleibt. Und da haben sie eben auch gesagt, das ist so schwierig und so komplex zum Teil. Und da waren sie froh, dass das alles abends passiert ist, damit die Welten eben nicht so ausdefiniert werden mussten. Also auch solche Sachen sind dann ganz spannend.
Linda Rath-Wiggins über die Zukunft und die Gegenwart der Virtual Reality und der damit verbundenen VR-Brillen.